So, also zurück, willkommen zurück. Der nächste Vortrag ist Fuzzing the TCP IPsec mit Ilya. Applaus bitte. Vielen Dank für die Einführung. Wie es schon erwähnt wurde, ich rede über die Fuzzing der TCP IPsec. Es wird mehr als trivial sein. Es gibt noch mehr, was ich zu erzählen habe. Das ist nur die Alpha-Version. Ich hoffe, dass ich später noch mehr erzählen kann über den momentanen Zustand. Also, wer bin ich? Ich heiße Ilya. Ich komme zum CCC-Kongress seit dem 18C3. Das soll nicht heißen, dass ich alt bin oder gebrechlich. Eine Handvoll Zeiten habe ich hier auch schon gesprochen mit Memcert, über X11, über den Windows-Kernel und Zeug, und über Fuzzing habe ich 16 oder 17 Jahre gesprochen und ein paar andere Vorträge, und weil ich so alt bin, habe ich den Rest vergessen. Was echt cool ist, also ich freue mich sehr, hier wieder zu sein nach 4 Jahren. Ja, ja. Wirklich. Also letztes Jahr hätte es ja fast geklappt und dann irgendwie doch nicht. Aber jetzt sind wir da und alles ist gut. Wir hoffen doch sehr, dass das nächste Mal nicht wieder 3-4 Jahre braucht. Auch wenn wir nur bis zur Hälfte gekommen sind bisher. So, also das bin ich. Ich arbeite bei IO Active. Wir machen Computersicherheit und Code Reviews und Pen Testing und Fuzzing, und bin also ein Security Consultant und auch ein Engineer. So, also worum geht's heute? Im Wesentlichen, also erstmal spreche ich darüber, wer Sie das überhaupt anhören sollte hier. Gut, ihr sitzt da, also ihr wisst es schon, wer ihr seid. Dann eine Einführung in die Geschichte von TCP IPsec und Fuzzing und wo wir heute da stehen, und dann mache ich weiter mit, wo ich denke, dass es hingeht. Da ist auch der Schwerpunkt des Vortrags. Und wie geht es dann da weiter? Und in der Mitte geht es darum, wo ich jetzt momentan stehe, also und wie ich mir vorstelle, dass wir zum nächsten Level kommen, was auch immer das heißt, von TCP-IPsec Fuzzing. Und ich rede darüber, wie ich fasse und wie ich fassen möchte, wie ich das aufgesetzt habe und welche Änderungen wir gemacht haben in TCP-IPsec, damit das funktioniert, und wie man das alles zusammensetzt und auch die benutzt. Und dann schließlich mache ich eine kleine Demo. Danach, wenn es dann noch irgendjemand von euch da ist, dann beantworte ich Fragen. Also, um wen geht's? Ja, ihr wisst ja, wer ihr seid, aber falls ihr das nicht wisst, also hier geht's um Fuzzing, hier geht's um Networks. Wenn ihr Operating System Nerd seid, das könnte für euch sein. Wenn ihr Technologie mögt, dann könnte das auch ein Vortrag für euch sein. Also immer, wenn es um Sicherheit, Networks, Fuzzing geht, dann könnte das euer Vortrag sein. Aber auch wenn du nicht da reinfällst, dann ist es vielleicht immer noch interessant für dich. Also, was ist die Geschichte dieser Sache? Also ich bin nicht der Erste, der irgendwie den TCP-IPsec entdeckt und erkennt, da gibt es also irgendwie Pakete und Zustand, und ist das nicht interessant, da kann man doch irgendwie einen Angriff starten. Das ist doch eine Angriffsoberfläche. Aber seit den 90ern, also ihr wart vielleicht teilweise da schon da aktiv. Da gab es Network Stack Fehler, Bugs, sehr triviale Dinge. Also vielleicht erinnere ich dran an WinNuke und Synflood, den Ping of Death, Smurf und Land und Tedrop und Bonk. Und diese ganzen Mutationen und so weiter. Und ich würde sagen, dass die sind nicht aus Fuzzing rausgekommen, aber sie sind ein Resultat von Runtime-Tests. Damals haben Leute nicht wirklich Code-Reviews gemacht oder Fuzzing, aber sie haben bestimmte Verhalten des CCPI-Stacks beobachtet und haben dann meistens Denial-of-Service Attacken gemacht. Also darum ging es so in den Mitte der 90er mit diesen trivialen Werkzeugen. Nichts davon sollte heute noch funktionieren, aber also da ging es los. Und dann in den späten 90ern und 2000ern, also wir hatten ein paar Bibliotheken wie LibNet und so, und irgendjemand hat dieses Tool namens ISIC geschrieben, den IP-Stack Integrity Checker. Das ist ein sehr, sehr cooles Tool. Das ist eines dieser Werkzeuge, die nicht, also alle sollten dieses Werkzeug kennen, aber wenn ich mit Menschen spreche, dann wissen die es nicht. Und man erklärt dieses Ding, was 25 Jahre alt ist, und probiert es mal aus und testet damit Network Stacks, und dann manchmal findet man Fehler. Es war sehr, sehr erfolgreich damals und hat Windows bis zur Version 7 zerbrochen. Es hat den Linux TCP ISP Stack zerstört. Ja, manchmal ist es so, dass das gefixt wird und dann 2 Jahre später geht es wieder kaputt. Der NetBSD TCP ISP Stack wurde damit angegriffen, erfolgreich. Ich weiß es, ich habe das selbst gemacht. Und die Checkpoint Firewall und Gauntlet Firewall und Raptor und so weiter, das habe ich nicht selbst gemacht, weil ich diese Hardware nicht habe, aber also das sind im Prinzip ihre Siegestrophäen, ne? Das sind so die Produkte der Zeit. Und so weiter und so fort, ne? Also damit konntest du wirklich überall einbrechen. Und manchmal kann man da immer noch in Dinge einbrechen. Und wie ISIC funktioniert, ist, es versteht quasi die Struktur eines IP-Paketes und eines TCP-Paketes und so weiter und der Ethernet-Frames. Und das fuddelt einfach mit den Bits rum und endet mal die Flags und fragt dich, möchtest du hier ein bisschen rumspielen oder da spielen, und dann vielleicht die Optionen mal ein bisschen ändern, die Checksumme ändern, die Prüfsumme ändern, und hat halt diesen einen Puffer, und in einer großen Schleife werden da halt Bits geändert und dann werden die schnell rausgehauen, und das ist es als super, super schnell. Aber es ist trotzdem begrenzt. Es versteht nicht wirklich irgendwie den Zustand des Stacks. Und man kann damit Bugs finden, aber irgendwann kommt man nicht wirklich weiter, ne? Da waren wir die letzten 20 Jahre. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen. Also Scapy kann man auch benutzen, da kann man ähnliche Dinge mitmachen. Also Scapy, es ist sehr, sehr einfacher C-Code und es ist einfach super schnell. So, aber wie geht es weiter? 20 Jahre sind wir hier an derselben Stelle gestanden, jetzt wird es wirklich Zeit, da mal weiterzumachen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, TCP, das ja über IP sitzt, hat Zustand. Und man fragt Netzwerkingenieure, es gibt Bugs, die nur in der Zustandsmaschine sind, in der State Machine, und wenn man da nicht reinkommt, dann findet man diese Bugs nicht. Das funktioniert nicht, immer einfach mal Pakete nur ändern. Also man muss ein Handshake beenden, man muss Erweiterungen schreiben und so weiter. Also so ein Dialog mit hin und zurück, und dann irgendwann findet man einen Fehler, und da bist man schon ziemlich tief im Protokoll drin, wenn man nur die Bits endet.
Und um an diesen Punkt zu kommen, dass man da hinten raus noch fassen kann, braucht echt viel Zeit und viel Aufwand. Und an der Stelle sind wir auch noch nicht wirklich weitergekommen. Wir stehen immer noch an diesem Punkt. Und es gab kürzlich erst wieder ein bisschen Forschung dazu. Da gibt es diesen Amnesia 33. Da haben sie...
Network Stress.
Sie haben im Prinzip ein Stress-Tool, also das heißt, sie geben Last auf das Netzwerk. Dann haben sie daraus einen Fuzzer gebaut, das nennt sich so Packet Driller. Aber ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Aber natürlich ist es so, dass der Fortschritt der letzten Jahrzehnte, also gerade bei AFL Plus, war so ein bisschen die Idee, dass man irgendwie die Abdeckung versucht durch Fuzzing, oder dass man fast mit irgendwie mit der Idee, dass man möglichst viel abdeckt. Da gibt es Ansätze, die funktionieren auch im Prinzip, aber es ist nicht einfach. Es gibt ein paar Probleme dabei. Zunächst mal ist es so, dass das AFL und AFL Plus funktionieren sehr gut, wenn man eine Datei hat, die den kompletten Zustand, den man im Protokoll gerade hat, persistiert, oder wenn man ein sehr simples Protokoll hat, sodass man dann irgendwie immer in dem State drin bleiben kann. Und in den Situationen funktioniert es sehr gut, wirklich ausnehmend gut. Aber das ist sehr selten der Zustand und der Netzwerkstack, der funktioniert in der Regel nicht so. Es ist keine Datei, es ist ein Protokoll. Viel von dem Zustand ist nicht einfach ein Bit in einem Paket, das man schickt. Viel ist in so einer ganzen Abfolge von Dingen kodiert. Es können auch Längen sein. Es muss wahnsinnig viel ändern. Und das andere ist, es gibt halt Paket-Queues. Sagen wir mal, ihr habt ein Netzwerk, das hat einen Datei-Parser und das hat dann auch eine Funktion dafür und da gibt es dann halt eine Länge für den Pointer und dann liest die Datei ein und dann macht es was damit. Aber bei einem Netzwerk-Stack ist es so, es ist so eng mit dem Betriebssystem verzahnt. Was dann passiert ist, es kommt ein Paket rein und es löst einen Interrupt aus, dann kommt der Interrupt-Händler, alles ganz normal. Dann nimmt es aus der Queue raus von dem Interrupt und dann sieht es, okay, das ist ein Ethernet-Paket, dann packt es in die Ethernet-Queue und dann kommt der Ethernet, also der Prozess, der den Netzwerkverkehr bearbeitet und so weiter. Dann kommt es bei der IP-Queue raus, dann nimmt das Ding, macht dasselbe, merkt jetzt, es ist TCP zum Beispiel, schickt es weiter an die TCP-Queue und so weiter und so weiter. Der TCP-Thread nimmt sich, jetzt sieht er, aha, ich kenne diesen Partner auf der anderen Seite, dann packe ich es dieser Session dazu und dann gebe ich es dem Userland-Programm, was mit diesem Traffic assoziiert ist und ihr seht, ihr habt sehr, sehr viele Schritte auch im Betriebssystem und es ist absolut nicht linear und es ist nicht einfach, dass ich mich an irgendeiner Stelle einfach einklinken kann, sondern es ist immer noch was und ich muss noch an der Stelle was machen und da noch reinklinken. Und man kann das tatsächlich machen, man kann da sich irgendwie reinklinken und das Ganze instrumentieren, aber wie ich schon gesagt habe, die anderen Probleme sind, dass der Zustand im Protokoll für diese Session einfach sich nicht ganz einfach rausziehen lässt, sondern es ist an ganz vielen Stellen verteilt und das ist es, wo es wirklich kompliziert wird. Und es gibt Leute, die das diskutieren und versuchen. Einer hat gemeint, wir haben AFL probiert und wir haben dann schon irgendwie was erreicht, aber am Ende gab es immer Probleme und die asynchronen Queues machen das Ganze extrem kompliziert. Es heißt nicht, dass es prinzipiell nicht geht, aber es ist einfach sehr viel mehr Aufwand als das, was wir früher gemacht haben. Und meine Meinung ist, wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir das erreichen, weil das sehr sinnvoll ist, aber wir sind noch sehr, sehr weit weg. Und wir brauchen eine Methode, mit der man das reproduzierbar macht, mit der das mehr so ein Framework-Ansatz, also nicht, dass es so ein One-Off ist, dass es für eine Person funktioniert, sondern dass wir das reproduzierbar bei, auf beliebigen Laptops für beliebige Leute in der Industrie, wo es auch einfach aufzusetzen ist, nicht, dass man irgendwie wochenlang rumfummeln muss und es geht nicht. Ohne funktioniert es nicht. Und das ist der Punkt, warum Fuzzing TCP/IP-Zustände so schwierig ist und weil es so viel auf sind. Und ich bin einfach nicht der Typ, der sich mit sowas auseinandersetzt. Ich will einfach nur irgendwo schnell hinkommen. Ich will einfach meinen Code schreiben. Ich bin einfach sackenfaul. Und der Gedanke, den ich hatte, dass wir stattdessen was anderes probieren, was wir eigentlich doch wollen, ist, ich habe meinen eigenen Netzwerkstack komplett und mit dem kann ich machen, was ich will und ich rede mit jemand anderes Stack, also dass ich den kompletten Stack ändere, dass ich nicht jemand anderes Stack editieren muss, sondern dass ich quasi meinen eigenen habe. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin faul, also ich werde wohl kaum meinen eigenen IP-Stack implementieren, das ist wahnsinnig viel Aufwand. Aber das Schöne ist, ich muss es einfach nicht. Vor 10 Jahren noch werdet ihr wahrscheinlich, hättet ihr das machen müssen, da gab es das einfach nicht. Aber heutzutage gibt es echt einen ganzen Haufen Userland TCP/IP-Stacks, die man einfach verwenden kann. Normalerweise werden die halt für so Embedded-Zeug verwendet oder um was auszuprobieren oder einen Port-Scanner. Solche Dinge. Aber merkwürdigerweise, zumindest soweit ich das sagen kann, hat es noch niemand versucht, daraus einen Fuzzer zu bauen. Und das war jetzt so ein bisschen die Ideen hinter diesem Talk, den ich gerade gebe. Und eine der Dinge, die ich gemacht habe, ich habe einmal rumgeschaut, habe quasi ein Review gemacht von allen diesen Stacks, die es gibt. Und dann unter anderem mit UINet, das ist sehr alt, das wurde seit 8 Jahren nicht mehr angefasst, ich habe keine Ahnung, was das ist und ich habe schon die letzten Commits gesehen und mir gedacht, nee, das ist einfach unmaintained, das benutze ich nicht. PyTCP ist ein voll funktionaler TCP-Network-Stack in Python. Ich habe sehr ernsthaft darüber nachgedacht, den zu verwenden, aber es schien mir zu schmerzhaft für das, was ich vorhatte. Es hat seine eigenen DHCP-Server und solche Sachen. Das ist einfach schon wieder zu viel. Ich brauche wirklich nur den Netzwerkstack. Dann gibt es noch ein paar andere Netzstack zum Beispiel. Das ist interessanterweise von Google. Die haben das Teil von einem ihrer Produkte. Netstack war mal sein eigenes Teil oder sein eigenes Produkt und dann wurde es irgendwie Teil des Gvisor Repos und ich habe wieder überlegt, das rauszuziehen, dass man das als eigenes Produkt hat, aber das war mir zu viel Aufwand. Ich habe eine Stunde probiert und dann war ich schon wieder zu faul dafür. Und dann haben wir gedacht, okay, ich brauche was Einfaches. LWIP ist und Small TCP, das sind Userland TCP Stacks in Rust. Pico TCP gibt noch andere. Am Ende habe ich mich für Pico TCP entschieden und ich werde auch gleich nochmal darüber reden. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich nochmal fragen, was wollen wir eigentlich fassen? Es ist nicht wahnsinnig schwierig, sich das zu überlegen, aber wir sollten es machen, bevor wir anfangen. Und die Idee ist, wir nehmen den Userland TCP/IP-Stack und modifizieren es, dass wir das Richtige fassen können und wir haben dann den ganzen State im Netzwerk quasi für lau. Und jetzt müssen wir uns einmal das Protokoll angucken, überlegen, was es da gibt und welchen State brauchen und wo wir wissen, dass Sachen in der Vergangenheit Probleme gezeigt haben. Also das ist im Prinzip ein Maß dafür, wie komplex das Feature ist, weil da passieren die Fehler. Wenn ihr euch TCP anschaut, dann sind natürlich die Flags ein Problem. Das sind so Übergänge von Zuständen. Das ist natürlich sowas wie SYNAG und so. Das sind so Dinge, die tendenziell wehtun, weil sie halt irgendwie Zustandsübergänge anzeigen. Dann gibt es diese Fenstergrößen, die sehen eigentlich naiverweise gut aus, aber die waren auch immer wieder wieder eine Quelle für Fehler, weil da ist viel subtile Komplexität dahinter. Checksums sind ein Klassiker, du kannst immer mal so eins drüber oder drunter sein, das ist gelegentlich mal ein Thema. Natürlich die Größe von Paketen. Was ist, wenn du ein Nullgrößenpaket, ist das überhaupt legal? Für UDP ist es zum Beispiel, für TCP ist es nicht, aber das ist natürlich ein interessantes Thema. Und dann hast du richtig große, also zum Beispiel, wenn du größer als die MTU bist, wenn du Jumbo-Frames hast, solche Dinge. Und dann natürlich das offensichtliche, irgendwelche Felder, die Längen beschreiben, kann man immer oft bei Ones haben. Und für Fragmentierung, wir wissen, da gibt es unglaublich viele Probleme in der Vergangenheit. Das heißt, sowohl IP und TCP können das. Das heißt, das will man auf jeden Fall fassen. Auch wenn es zu groß, zu klein, zu viele, out of order, also Reihenfolgeprobleme, Duplikate, sowas wie Fragmentierung, auch wenn das Flag dagegen gesetzt ist. Und das Letzte ist Optionen, also optionale Funktionalitäten, IPv4-Optionen, TCP-Optionen. Da gibt es so abgeschnittene Pakete, Reihenfolge, also dass quasi Pakete sich gegenseitig überholen, Pakete, die verloren gehen, die aber wiederum in den Optionen gesetzt sind. Das ist Zeug, was wir auf jeden Fall fassen wollen. Und die können, müssen aber nicht mit dem Zustand zu tun haben, also dass man den State im Network-Stack anschaut. Und ist das mir aber eigentlich auch egal, weil ich habe ja einen echten TCP-IP-Stack, das heißt, der hat den ganzen State hoffentlich und ich kann das einfach mitnutzen. Und natürlich gibt es auch noch andere Protokolle, ICMP, also Ping, IGMP, SCPP und so. Für SCTP hat PicoTP-CP keine Unterstützung, aber libuinet hat das, das heißt, das könnte man machen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich hatte keine Zeit und vielleicht mache ich das mal irgendwann noch, aber SCTP ist ein bisschen merkwürdig, dahingehend, dass du hast es wahrscheinlich noch nie gehört. Das ist im Prinzip, niemand benutzt es außerhalb der Telco-Welt, aber in den Telekommunikationsunternehmen ist es quasi überall. Das ist halt super spezifisch, aber sehr wichtig, weil es halt in der Telco so wahnsinnig dominant ist. Und das ist jetzt so ungefähr das, was ich fassen wollte und wie ich fassen will. Und jetzt reden wir mal über die praktische Seite des Ganzen. Wie funktioniert das? Ich habe, sucht euch einfach eins aus. Ich habe mir jetzt einfach PicoTCP genommen, rede ich gleich nochmal drüber. Und die Schritte, um das aufzusetzen, sind relativ simpel. Du musst halt einfach sagen, du baust ein Tap-Tan-Interface auf, du spielst mit deiner Bridge rum, du brauchst ein paar Control-Flags, dann brauchst du was dir Traffic erzeugt. Das heißt, ich habe einen Echo-Service und Client auf den beiden Seiten des Verkehrs aufzusetzen, dann machst du das, lässt es einfach in einem unendlichen Loop laufen und dann kannst du damit rumspielen. So, die beiden schicken einfach die ganze Zeit Daten hin und her, hin und zurück und das, ja, dann variiert man da drum den Verkehr drumherum und so finden wir was. Und jetzt fängt man an und nimmt gefassten Traffic und schmeißt ihn auf den normalen Traffic dazu. So, wie gesagt, ich habe PicoTCP genommen und der Grund ist ganz einfach. Am Anfang wollte ich PyTCP nehmen, aber es war mir ein bisschen zu kompliziert für das, was ich machen wollte. Aber es würde wahrscheinlich funktionieren. Also PicoTCP funktioniert gut. Ich habe früher wahnsinnig viel C geschrieben, auch wenn ich die letzten zwei Jahre davon weggekommen bin. Aber es war eine nette Ausrede, dass man wieder C-Code schreiben kann. Und PicoTCP ist super simpler C-Code. Das ist echt einfach zu lesen. Es ist einfach damit anzufangen. Es ist einfach, so anders einzubinden in andere, also in dein Userland-Programm oder es ist einfach zu ändern, es ist Open Source, es ist frei, es ist komplett GPL, das heißt, du kannst, was auch immer du machen willst, machen, alles easy. So, das
in this slide. But essentially, I don't know if you can Ich weiß nicht, ob ihr den Code auf der Folie lesen könnt, aber wie ihr hier sehen könnt, hat Pico TCP einfache APIs, um einen Echo-Client zu bauen. Also hier seht ihr einfach, ich möchte hier auf der Seite diese IP-Adresse haben, dann möchte ich einen Socket erstellen und dann eine Verbindung aufbauen. Und ja, ihr seht, die APIs sind sehr, sehr einfach. Sehr gut. Na dann, jetzt mache ich mal eine Demo. Ich hoffe, ihr habt nicht zu große Erwartungen. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Ich habe einen Fuzzer, aber nur gerade so. Es gibt noch viele To-Dos. Ein paar Beispiele sind noch nicht da. Ich habe noch keine tatsächlichen Ergebnisse. Also manchmal gibt es im Minix 3 Netzwerkstack ein paar Probleme, wenn ich ein paar Pakete darauf werfe. Aber das könnte nur daran liegen, dass der Stack so langsam ist, dass er nicht hinterherkommt. Nun, lasst mich jetzt mal eine kleine Demo machen. Hier ist ein OpenBSD mit einem Echo-Server. Und hier habe ich meinen Fuzzer. Das ist auf einem Linux. Das ist 192.168.11.132. Und der Server ist 132. Und dann seht ihr hier in einer Sekunde. Ja, okay. Und dann mache ich mal hier ein bisschen Traffic. Ja, Fuzzing. Und dann sehe ich hier die Pakete. Und dann sehe ich ein bisschen gedroppte Pakete, weil es ein paar Sachen gibt, die es nicht mag. Und wenn man hier durch dieses Zeug geht, dann sieht man ein bisschen Retransmissions und kaputte Pakete. Es ist gut genug, dass ein paar Pakete durchkommen. Der Handshake funktioniert, aber es ist doch ein bisschen kaputt, weil nicht alles durchkommt. Und ich hoffe, hier finden wir irgendwo Bugs, aber... Aber dieser Code hat heute Morgen um 6 angefangen zu funktionieren. Ja. Das Problem ist, ich suche ja nach einem Bug, aber ich habe noch keinen gefunden. Das ist jetzt ungefähr, wie weit ich gekommen bin damit. Das ist eine Pre-Alpha-Version. Es funktioniert, aber nur gerade so. Die ersten Pakete kommen durch den Stack, der Handshake funktioniert und manchmal sendet der Echo-Server sogar Dinge zurück. Manchmal crasht es, aber deswegen habe ich eine Schleife rumgemacht. Es ist ein bisschen hässlich, aber es funktioniert. Aber ich habe noch nicht mich mit Fragmentation beschäftigt. Es gibt noch viel zu tun. Hier habe ich euch ein bisschen was davon gezeigt. Es funktioniert noch nicht gut, aber es funktioniert ein bisschen. Hier habe ich es auf GitHub gepackt. Erwartet Neuerungen in den nächsten paar Wochen. Es ist übrigens sehr hässlich, habe ich das schon gesagt. Zurzeit habe ich nicht den Pico TCP Code da drin, sondern nur einen Diff. Aber wenn ihr alles laufen lassen wollt, alles, was ihr braucht, ist da drin. Ich werde es noch ein bisschen aufräumen in den nächsten Tagen. in den nächsten paar Tagen oder vielleicht in der nächsten Woche sorge ich dafür, dass es alles einfacher wird, dass es funktioniert. Bisschen spät dran, aber worüber ich noch reden wollte, warum sollte man hier aufhören? Warum sollte man hier bloß einen Fuzzer nutzen, und wenn man auch mehrere benutzen könnte? Das ist quasi eine Frage, die man sich immer stellen sollte. Man möchte versuchen, mehrere Fuzzer zusammen zum Zusammenarbeiten zu bringen. Ich habe zum Beispiel über Packet Driller geredet. Warum könnte man nicht auch IPv6-Toolkits draufwerfen? Und könnte man da nicht mehrere Sachen kombinieren? Es gibt, ich überspringe jetzt mal die frühere Forschung dazu. Ich habe jetzt noch keine richtige Zusammenfassung, aber jetzt kommen wir mal zum Aufruf, was man tun könnte. Wir sollten wirklich das Fuzzing vom TCP-IP-Stack verbessern. Wir sind da immer noch im Stand von vor 20, 25 Jahren. ISAC findet immer noch Bugs. Aber es ist 25 Jahre alt, da wollen wir, glaube ich, einen besseren Ansatz haben. Userland TCP-ISP-Stacks scheinen eine gute Idee zu sein, um vorwärts zu kommen. Natürlich wollen wir am Ende auch die Kernel-Version fassen. Ich hoffe, dass ich andere Leute finden kann, die auch daran arbeiten wollen, aber jetzt möchte ich erstmal das ganze Projekt starten lassen. Ich weiß, ich bin ein bisschen über der Zeit, aber das ist im Grunde meine Präsentation.
Thank you. All right. Danke sehr. Wir haben 8 Minuten für Fragen, also wenn ihr Fragen habt, dann bitte stellt euch bei dem Mikrofon auf und dann geht's los. Und wenn ihr auf dem Stream seid, dann könnt ihr auch Fragen stellen im Internet. Und es gibt hier schon eine Frage, also. Ja, also vielen Dank für den Vortrag und um das alles hier fertig zu machen. Eine Frage aus dem Internet ist, was siehst du noch, was man noch machen kann? Also sollte man vielleicht ICMP fassen oder gibt es da auch Userland-Tools für ICMP? Wie schaut da die Landschaft aus? Ja, das ist eine echt gute Frage. Also ICMP ist echt ein Ding. Das ist also die IP-Pakete kommen nicht von irgendwoher, sondern passieren. Also man hat da ein paar Zustandsänderungen und Port geht auf, Port geht zu und dann hat man diese Pakete und das kann man sicherlich machen. Und ich habe das ein bisschen was davon implementiert, aber ich habe keinen Code, der wirklich ICMP benutzt oder anfeuert. Aber ich habe Code, der ICMP-Paket entgegennimmt und dann die anfängt zu fassen. ICMP ist eine gute Idee, da gibt es mehr Arbeit in der Richtung. Ich habe ein paar von den Dingen erwähnt, also zum Beispiel IPv6, ne, die Extensions, TCP-Extensions, ICMP, IGMP vielleicht, SCDP auch. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, also das ist wirklich weit open. Ich habe schon ein paar Optionen aufgeführt, aber es gibt auf jeden Fall mehr. Es wäre als Übung wirklich gut, und mal da reinzugehen und wirklich jeden einzelnen Zustand aufzuzählen und also den ganzen Scope aufzuschreiben und dann eine Liste zu machen. Habe ich das implementiert? Ich habe dann keine Zeit mehr gehabt. Ich würde es echt gerne machen, aber ich habe es noch nicht gemacht.
All right. We take mic number two,
please. Ja, Mikrofon Nummer 2. Mir war nicht klar, ob du PicoTCP, fasst oder benutzt du PicoTCP nur um für die Dinge, die es anbietet. Ja, genau. Also man kann PicoTCP damit auch fassen, aber darum geht es mir nicht. Ich benutze das nur als TCP-Stack, damit ich es nicht selber schreiben muss und habe dann, also wie PicoTCP funktioniert, es ist eine Bibliothek in dem Sinn, dass es Teil der Applikation ist, die ich mitkompilieren kann. Und deswegen, der Source Code ist ein Teil meines Programms. Also ich schreibe da einfach Hooks hinein und so nach der Art, bevor du das oder das hier raussendest, mach Stößchenfasser an für ICMP, für Adding Extension und so weiter.
So you're fassing the remote
system. Also, das heißt, du fasst das andere System. Ja, korrekt. Okay, gut. Gibt es weitere Fragen?
Internet, go.
Dann eine aus dem Internet. Eine weitere Frage. Wie schaust du die anderen Stacks an? Gibt es da Branch Coverage oder so? Das ist eine gute Frage. Das ist Coverage Guided Fuzzing. Das mache ich nicht. Sieht ihr ja. Ich habe ein bisschen darüber geredet. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ich glaube, das ist wirklich das Endziel. Das Problem ist, dass es nicht ganz so einfach ist. Es geht hier um ein Low-Level-Betriebssystem. Das heißt, es ist nicht so einfach. Es ist anders als ein File-Parser. Und da beschäftigen wir uns mit vielen Dingen, zum Beispiel mit State. Da geht es nicht nur um ein Byte, sondern es geht darum, ich sende das, du sendest das und so weiter. Es sind viele Dinge, die hintereinander kommen müssen, um State Transitions zu erzeugen. Es gibt da keinen einfachen Weg, das zu machen. Aber wie ich gesagt habe, dahin müssen wir kommen. Da sind auf jeden Fall Dinge, die gefüllt werden müssen.
Hast du auch schon mal QEMU-Fuzzing gemacht? Nee, leider nicht, habe ich noch nicht. Okay, dann Mikrofon Nummer 5, bitte. Danke für den tollen Talk. Ich wollte noch mal fragen, ob es möglich ist, Fuzzing in den Linux-Kernel selbst reinzubauen, um dessen Stack zu fuzzen. Ja, klar. Also funktioniert wunderbar. Wenn ihr euch zum Beispiel mal NetFilter anschaut, da gibt es Hooks, die man benutzen könnte. Ich habe es mir angeguckt, das war was ich auch schon mal machen wollte. Ist auf meiner To-Do-Liste, wenn ich durch bin mit dem, was ich mit PicoTCP versucht habe und auch noch ein paar anderen Sachen. Aber ja, geile Idee, super Ansatz. Habe ich mir überlegt, würde ich gerne machen, bin ich einfach noch nicht. Ungefähr 10 Schritte weg von da, wo ich jetzt bin. Ich hoffe, ich habe es beantwortet, was du wissen wolltest. Und ich finde, es ist eine großartige Frage und die Antwort ist klares Ja. Okay, noch weitere Fragen aus dem Internet? Ja, wir haben noch eine. Die ist sehr allgemein. Hast du schon mal, also du hast Rust für den eigentlichen Fuzzer benutzt? Für die Hyper-H Library? Also ich habe ja SmallTCP erwähnt, das ist der TCP-IP-Stack in Rust, den kann Rust dafür verwenden. Ich habe es nicht verwendet. Ich mag Rust. Ich finde, es ist eine großartige Programmiersprache. Hoffentlich wird es den meisten C- oder C++-Code ersetzen. Ich kann eigentlich fast nur Gutes über Rust sagen, aber ich bin einfach leider kein guter Rust-Programmierer. Ich habe ein bisschen Code geschrieben damit, aber die Lernkurve ist einfach sehr steil. Und es ist wirklich nur meine eigenen Beschränkungen an der Stelle. Also ich schaff's leider noch nicht. Ich will da noch hinkommen, aber mir fehlt einfach noch die Gelegenheit und ich hoffe, dass es wirklich besser wird bei mir. Und ich würde es wirklich gerne mal in Rust ausprobieren, aber der einzige Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist, ich war mir nicht sicher, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe. Okay, danke. Damit hören wir auf. Exakt am Ende. Damit verabschiedet sich auch die Kabine mit Goonies Bro.